Hallo Niklas.
Hallo Stefan.
Du bist unser Mann im Osten und es sind Sachen passiert von allgemeiner Bedeutung, würde man sagen.
Definitiv.
Orban ist abgewählt.
Es war ein Spektakel gestern.
Fandst du? Ich habe es nicht verfolgt.
Ja. Also das, was ich da auf den Straßen gesehen habe und auch alle Reporter, die ich so gehört habe, meinten, dass sie sowas noch nicht erlebt haben auf den Straßen Budapests. Also...
Ja, niemand hat irgendwas erlebt.
Gerne sagen,
die Straße von Hormuz ist zu, der Wal ist tot, JD Vance macht irgendwie Kram, der Papst legt sich mit dem Präsidenten an.
So wie sich das gehört?
Ich habe natürlich mitbekommen, dass diese Wahl da ist und wir hatten ja schon häufiger darüber gesprochen. Im Grunde warteten wir ja auf das große Ereignis, dass mal eins dieser Länder, Polen, diese Hoffnung hat sich ja nicht bestätigt, jedenfalls nur so halb, mal so richtig fällt. Und ich war auch ein bisschen überrascht heute Morgen, dass ich aufwache und die New York Times, beziehungsweise gestern Abend noch, 0 Uhr oder so, hat die New York Times, Orban zieht zurück, er kennt die Niederlage an und so weiter. Und ich dachte mir, okay, in Amerika ist jetzt gerade, also in New York so 18 Uhr abends, keine Ahnung, die werden ja wohl noch ein paar andere Nachrichten die Nacht haben, aber 8 Stunden später wache ich auf, nee, 7 Stunden später, also 7 Uhr morgens und ich sehe auf der New York Times quasi dasselbe, nur diesmal noch mit Video. Also es scheint eine weltweit sehr große Sache zu sein, die natürlich auch damit zu tun hat, dass JD Vance vor Ort war. Das gucken wir uns gleich kurz an im Clip. Ah ne, wir können ja direkt mit dem Clip anfangen, denn es ist Dunja Hayali, die uns darauf hinweist, JD Vance war da und Resultate, naja.
Nach dem Werbeauftritt des US-Vizepräsidenten in Budapest sind die Umfragewerte für seine Partei nämlich etwas weiter runtergegangen. Doch wer den Regierungschef deshalb schon vor Sonntag, also vor dem Wahltag, abschreibt, verkennt das ungarische Wahlsystem. Das begünstigt die Regierungspartei. Christian von Rechenberg.
Wer etwas über die Sorgen von Viktor Orbáns Ungarn lernen will, muss hierher kommen, zu den Freiwilligen der Budapester Bike-Mafia. Zweimal die Woche treffen sie sich, schmieren Brote für die Ärmsten der Stadt.
So, wird natürlich gleich der Osten, der arme Osten dargestellt, wahrscheinlich zu Recht, aber hier wahrscheinlich eher so um Eier die Tafel, also Orban hat das Land verarmt, ich würde sagen, naja, das Land ist arm, aber JD Vance ist hingereist und es hat nicht geholfen.
Ja, also eher im Gegenteil, also ich war jetzt vor einer Woche noch dort für eine Woche, um mit Akteuren dort vor Ort zu sprechen über die Wahl. Und überall in der Stadt war einfach Zelensky plakatiert.
Ja.
Und wir finanzieren nicht diesen Krieg mit und so weiter. Und Orban hat sich ja auch versucht, als Friedensstifter zu inszenieren. Oder dass, wenn Morja an die Macht kommt, dann wird der Dritte Weltkrieg ausbrechen und so weiter und so fort. Und wenn du dich halt versuchst, so als Friedensschaffer zu inszenieren, passt es natürlich jetzt nicht so gut, irgendwie da JD Vance einzuladen, also den Vizepräsidenten eines Landes, was jetzt so den Iran gerade, der so ein paar Stunden davor...
Und Hilfe von uns dafür.
Ja, ja. Also, das hat überhaupt nicht zusammengepasst, deswegen gab es einfach so einige Unhaltbarkeiten, die dann dafür gesorgt haben, dass das jetzt in der Deutlichkeit auch gefallen ist, das System Orban. Das hat vor Ort auch keiner so richtig deutlich. Eine Person, die sehr mit der Teaser aligned war, hat gemeint, dass sie das schaffen könnten. Aber alle anderen hatten das gar nicht auf dem Schirm. Es gab einen Bericht.
Ja, warte, wir machen das mal Schritt für Schritt, denn die Skepsis gab es hier auch. Ich fand das noch sehr interessant. JD Vance kommt hin und mahnt an, Achtung, Achtung, hier mischen sich ausländische Kräfte in euren Wahlkampf ein, ja, sagt der amerikanische Vizepräsident in Ungarn, wo sich alle fragen, wissen die Amerikaner, wo Ungarn ist? Zu diesen Plakaten, die du angesprochen hast, hier ein O-Ton von Orban im Wahlkampf.
Wir stehen vor der Wahl, wer die Regierung bilden soll. Herr Zelensky oder ich? Von beiden schlage ich vor, dass sie mich wählen.
So, zur Wahl steht Zelensky, also die Chiffre, Brüssel, das Ausland, der Krieg, die Bedrohung, nur ich kann euch retten. Und dann möchte er, dass er gewählt würde. Ich möchte anmerken, Orban hat 16 Jahre lang regiert. Wir wissen.
Ja, zusammenrechnet sogar 20. Also der hat ja auch in dem Jahr, wo ich geboren wurde, wurde der das erste Mal gewählt.
Ja. Also das ist 98, sehr lang. 2. typischerweise jetzt im im Verhältnis einer Lebensspanne schon okay, aber 16 Jahre bedeutet eben, man muss ja Anlauf nehmen, man muss erstmal eine Ochsentour machen, Weltgeschichte abwarten, günstiger Moment, wie auch immer. Danach sieht, also nach 16 Jahren sieht man eigentlich fertig aus. Man kann das bei Helmut Kohl sehen, bei Angela Merkel, da liegt dann auch irgendwann der Wandel in der Luft eigentlich.
Ja, also den Helmut Kohl-Vergleich haben auch ein paar von unseren Gesprächspartnern gezogen, dass sie denken, dass es jetzt einfach vorbei ist. So, ja. Ist over.
Die Birne muss weg. So, und jetzt kommen wir zu deiner angesprochenen Skepsis. Die hat sich natürlich hier im Heute-Journal auch niedergeschlagen.
Ich denke, dass am Sonntag ganz viele Ungarn wählen gehen. Ich sage allen, sie sollen es tun. Experten erwarten eine historische Wahlbeteiligung. Da die meisten Menschen sich festgelegt hätten, müssten beide Seiten nun die Kernwähler mobilisieren. Orbán sei da im Vorteil.
Im staatlichen Fernsehen kommt die Opposition überhaupt noch nicht zu Wort.
Ich möchte kurz anmerken, Peter Techet, kennst du ihn? Also Peter Techet, ich kenne ihn auch nicht, hat eine rote Brille auf, ist deswegen sehr auffällig, also männliche Mode macht er immer sehr auffällig und sowas. Es gab im Grunde für das deutsche Fernsehen nur diesen einen Ansprechpartner, was ich hochproblematisch finde, wenn man hier immer behauptet, jetzt kommt das Freie, das Offene, jetzt darf jeder wieder, jetzt ist nicht nur Orbán, ja. Und dann hat man aber nur einen Gesprächspartner, grundsätzlich im gesamten deutschen Fernsehen. Das ist schlecht. Wir sehen ihn hier im Heute-Journal, ja. Im Tagesthemen war er auch also dann haben sie ihn so im Zug interviewt und so. Minutenlange, wie soll man sagen, ist ein bisschen zu enger Korridor. Wir binden es an Personen und dadurch ist es als pauschales Urteil von mir so gültig. Egal, was er Interessantes sagt, ja. Aber
wundert mich aber auch. Also es gibt in Ungarn so viele deutschsprachige Expertinnen, also die der deutschen Sprache fähig sind. Und es gibt sogar eine deutschsprachige Universität in Budapest. Das ist so außerhalb des Dachraums die einzige voll deutschsprachige Universität dort, die auch wirklich gepflegt wird, wo auch einige Experten sind, die man interviewen kann.
Ja, liebes deutsche Fernsehen, ruft bei Niklas an vorher. Er kann euch da weitervermitteln, weil so ist blöd.
Es gibt keine Diskussion zwischen den beiden großen Parteien. Es gibt sehr viele Plakate, die sich eigentlich gegen die Opposition richten und doch vom staatlichen Geld finanziert sind.
Orbán hat noch mehr Trümpfe. Er hat das komplizierte Wahlrecht dank eigener Zweidrittelmehrheit umgebaut, sodass Orbán freundliche Gebiete mehr Stimmen bringen. Er hat Institutionen gefestigt, die staatliches Handeln einschränken können und diese mit eigenen Leuten besetzt.
Ja, und so endet auch dieser Bericht sehr, sehr, sehr skeptisch.
Heute Abend feiert die Opposition in Budapest Systembrecher-Konzert. Ob das gelingt, ungewiss. Orbán hat seine Macht gut abgesichert und Prognosen in der Vergangenheit oft Lügen gestraft.
Ja.
Ja. Also in dem Sinne waren wir alle gestern sehr überrascht.
Ja, aber das Wahlergebnis war doch nun eine Zweidrittelmehrheit. Kommt die auch dadurch zustande, dass Orbán das System so umgebaut hat, dass die Stimmen auf dem Lande immer, also war das jetzt zu seinem Nachteil eigentlich?
Also so funktioniert das halt, wenn du ein Wahlsystem hast, wo, das ist ähnlich wie in Großbritannien. Also du musst die Wahlbezirke gewinnen, also an sich ist es ähnlich angelegt wie in Deutschland. Es gibt fast 50% der Sitze über Liste, 50% über die Wahlbezirke, nur die Ausgleichsmandate wurden gestrichen. Deswegen ist eben so ein Fokus auf diese Direktmandate gibt. Es gab auch Änderungen, dass wenn Parteien es nicht reinschaffen, diese Prozente den stärkeren Parteien zugeschlagen werden.
Ja.
Das heißt, wenn du nur ein kleines Züngling drüber hast, als stärkste Partei, bekommst du direkt recht viele Prozente noch dazu gerechnet.
Ja, the winner takes it all. Das kennen wir in Deutschland relativ wenig. Wobei natürlich hier die Wahlkreise auch mit 36% gewonnen werden. Da wird ja dann nicht nur ein Drittelkandidat geschickt, sondern da sitzt dann jemand auf einem Parlamentssitz im Bundestag, der eigentlich nur 36%, aber der Höchstplatzierte hinter sich hat. Also in der Hinsicht, wir haben ja dieses Zweitstimmenwahlrecht. In England ist ja richtig krass. Ne? In England kannst du ja mit 36% overall reingehen und keine Parlamentssitze haben.
Ja. Also ganz extrem war es nicht, aber natürlich hat es sich dann mehr und mehr jetzt auf zwei Parteien konzentriert, die gegeneinander antreten, weil es eben dann eben die stärkere Kraft zu werden. Ist, glaube ich, auch ein ganz großer Grund, warum das System Orbán so funktionieren konnte, wie es das über 16 Jahre jetzt getan hat. weil sie eben nicht immer große Mehrheiten haben mussten, um am Ende im Parlament mit den zwei Dritteln der Mandate ausgestattet zu sein. Ja, deswegen muss man jetzt schauen. Eigentlich wäre jetzt zu hoffen, dass jetzt so eine Reform auf den Weg gebracht werden müsste, dass da mehr Verhältniswahlrecht wirksam wird, damit sich das eben ausdifferenzieren kann, dass nicht immer so ein Swing von einer Partei zu der anderen.
Ob wir jetzt hoffen können, heben wir uns noch ein bisschen auf. Wir gehen mal noch die Clips des Abgewählten durch. Orbáns Wahlkampf.
Wir wissen nicht, wann der erste Soldat aus Brüssel ukrainischen Boden betreten wird, aber eines wissen wir mit Sicherheit, es wird geschehen.
So, das ist ja hochinteressant, dass er das so sagt. Also erstmal der Brüsseler Soldat, als ob es den so gäbe. Aber wir haben ja in allen europäischen Ländern, wie in Deutschland ja auch, unsere Eigner, angeführt durch Ole und so, nicht, also antimilitaristische, gegenbellizistische, wehrdienstverweigernde Debatte. Und auf den ersten Blick könnte es nämlich wirklich so aussehen, als ob der Orbán die große mit mir kein Krieg und so, ja. Wir wissen, wie das in Amerika ablief, als ein Wahlkampf so lief, mit mir kein Krieg, und dann plötzlich ist mein Türsteher auf der anderen Seite der Welt beim Ölhandel.
Also, wirklich, es gab Plakate, die hat uns ein Historiker gezeigt, mit dem wir gesprochen hatten. Kurz vor dem Ausbruch der Vollinvasion in die Ukraine seitens Russlands hat Orbán noch Plakate gefahren, wo es hieß, dass Karpatenbecken wieder groß machen. Dann war da Erste Weltkriegsromantik gepflegt. In Ungarn hat das nochmal einen anderen Charakter, weil das Land ja nach dem Ersten Weltkrieg auch über zwei Drittel seines Territoriums verloren hat. Deswegen da ganz viel Revanche, also ja, das wieder zurückzuholen quasi in der Politik, ja, immer wieder belebt wird sozusagen, dieses Motto. Und der Historiker hat auch gemeint, das wäre das, was alle gedacht hatten, nämlich die Ukraine nach ein paar Tagen gefallen, der sich nicht so sicher gewesen, ob dann Ungarn nicht auch sagt, wir gehen jetzt in die Karpato-Ukraine rein, um dort die Länder, wo es eine starke ungarische Minderheit gibt, jetzt wieder einzuverleiben. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die auch eher gemeint haben, dass das ist, um die ganz Rechten mehr an sich zu binden, aber das war schon gruselig, also der kann auch anders. So.
Ja, das ist im Zweifel alles sehr verlogen. Hier noch eine Wortspende von jemandem, der zu so einer Wahlkampfveranstaltung hingeht. Solche Wähler wünschen sich natürlich alle.
Er ist der schlauste Regierungschef in Europa. Er weiß, was in Europa in den nächsten 10, 20 Jahren passieren wird. Das weiß nur er. Keine Angela, kein Merz, nur Orbán.
No Merz, only Orbán.
So, und hier steckt natürlich alles drin, was du jetzt schon angesprochen hast. Also wenn es die Möglichkeit gäbe, irgendwo einzufallen, würde man das diesen Wählern, die einfach sagen, der trifft ausschließlich kluge Entscheidungen und nur er kennt das Schicksal der Welt, die würden natürlich mitmachen. So wie die MAGA auch nur zerrissen wird dadurch, dass Amerika jetzt wieder eine Show of Force macht, denn irgendwie ist eine Show of Force ja auch geil.
Ja,
es sind also ja nicht alle so
schon verrückt. Krieg. Ja, also man muss ihm so, also es gab von Adam Tooze bei seinem Podcast Once in Tooze so eine Analyse, dass man zumindest Orbán vorhalten kann, dass er ökonomisch gar nicht mal die dümmsten Entscheidungen getroffen hat oder da bestimmte Programme vorangebracht hat, wobei halt einfach die ganze Korruption, die er gefahren hat, ihm das halt komplett zerschossen hat. So.
Ja. Aber die Korruption ist halt ökonomisch nachteilig, wenn dadurch diese EU-Gelder, auf die man so angewiesen ist, eingefroren werden.
Ja, wobei da Tooze herausgestellt hat, dass er denkt, und das habe ich auch an anderen Stellen gehört, das Paradigma vor dem Ukraine-Krieg eher war, wir geben jetzt teilweise Ungarn immer doch ein paar Gelder, damit die sich nicht noch mehr an Russland oder China binden. Und erst mit dem Ausbruch der Vollinvasion, dass die Geduld bei den meisten EU-Staaten so sehr geendet ist, dass das jetzt so hart eingefroren wurde. Ja. Und das war sicherlich auch ein entscheidender Faktor, dass halt die Wirtschaft mehr geschwächelt hat in Ungarn, was jetzt mit der größte Faktor war, dass Orbán abgewählt wurde.
Ja. Klingt ein bisschen drastisch und unfair. Auf der anderen Seite, es ist halt ein Geben- und Nehmen-Business, EU-Mitglied zu sein. Denn den richtigen Ungarn-Exit hat er ja dann auch nicht gewagt. In der Hinsicht, wer weiß, vielleicht wurde er auch von außen gekauft, dafür in der EU zu bleiben.
Ja, also die Einflussnahme Russlands sollte, glaube ich, auf jeden Fall nicht unterschätzt werden. Das, was den Wahlkampf auch mit am meisten geprägt hat in letzter Zeit, war, dass einfach Telefonate geleakt worden sind zwischen dem ungarischen und dem russischen Außenminister. Während EU-Ratssitzungen wurde dann nochmal kurz Rücksprache gehalten. Ah, wen sollen wir jetzt aus den Sanktionen raushalten und so weiter. Ja. Also, ja.
Das ist auf jeden Fall eine super krasse Sache, finde ich.
Ja. Modja, der Kandidat, der jetzt gewählt worden ist, hat auch direkt gesagt, dass das einer, also dass er wieder zurück zur EU und NATO natürlich zurückkehren wird. Aber da muss man jetzt auch mal schauen, wobei da man wahrscheinlich noch mit am meisten hoffen sollte. Aber da sollte das dann auch wirklich versucht werden, gut vorangetrieben zu werden, jetzt wo man die Chance hat, wo Orban weg ist, auch Reformen der EU anzustoßen, beispielsweise das Einstimmigkeitsprinzip abzuschaffen, etc. Da jetzt auch andere Akteure, auch aus den Visegrad-Ländern, mit auf der Bremse stehen, also in der Slowakei und in Tschechien sind ja jetzt auch die alten Köpfe dort zurück. Genau.
Ja, dem nähern wir uns mal langsam, denn so wird es ja auch im Fernsehen kommentiert. Aber erstmal große Party, Wahlabend in Ungarn. Am Anfang will man es noch nicht so ganz wahrhaben.
Als um 19 Uhr die Wahllokale in Ungarn schließen, berichtet das von Viktor Orban kontrollierte staatliche Fernsehen umfassend. Nur nicht über erste Umfragen, die Herausforderer Peter Modyar in Führung sehen.
Das ist auch nicht schlecht, oder? Das ist so, als würde hier an so einer heute zwei Landtagswahlen, 20 Uhr Tagesschau, nichts passiert, schauen Sie weg. Schon verrückt, aber
ja,
gut.
Also es war ja auch die ganze Zeit noch, man hatte Angst, dass irgendwelche Aktionen kommen, wie dass irgendwie manche Wahllokale die Auszählung angezweifelt wird oder so. Das ist ja jetzt zum Glück, muss man wirklich sagen, alles bisher noch nicht passiert.
Mhm.
So, Orban hat jetzt auch gemeint, dass er verloren hat. Von daher sollte jetzt eigentlich der Wechsel eingeleitet werden können. Aber ja,
das ging nämlich dann
die
ziemlich
Welle herangerollt.
Genau, also dafür, dass es am frühen Abend noch nicht so aussah, später dann, also zu unseren Heute-Journals-Zeiten, ich weiß gar nicht genau, wann das ist, 21:45 oder so, war dann schon die Stimmungslage entsprechend.
Soeben ging Orban vor die Kameras und gestand seine Niederlage ein. Liebe Freunde, das Wahlergebnis ist noch nicht ausgezählt, aber verständlich und klar. Es ist schmerzhaft, aber eindeutig. Die Regierungsverantwortung und Möglichkeit wurde uns nicht zugesprochen. Der siegenden Partei habe ich soeben gratuliert.
Ja, wie ist da schon eine Stunde Zeitverschiebung?
Nee.
Ah ja, dann war es noch relativ früh, würde ich sagen. Vor 10 Uhr. Also
ja,
dafür.
Also alle Minuten nur geschlossen?
Ja, deutliche Ansage, so insgesamt. Ich nehme mal an, 18 Uhr machen die zu, oder?
Nee, 19 Uhr dort.
19 Uhr. Ja, dann muss man sagen, war es dann wirklich recht zügig, dass er sagt, ich habe noch im Ohr, so 70% waren in dieser Vorauszählung dann damit drin, die dann dazu führten. Mhm. Na, immerhin. Michael Beverunge, was jetzt die Korrespondenten ad hoc dazu gesagten, alle waren ja ein bisschen überrascht, ist interessant, denn jetzt müssen die Aussichten auf den Wandel muss genau nachgeschaut werden.
War denn das jetzt eigentlich für diese Rekordwahlbeteiligung und auch für das Wahlverhalten der Bürger ausschlaggebend oder mit ausschlaggebend?
Das glaube ich schon. Das ist ein klar proeuropäisches Votum, denn Moyo hat sich immer in Europa, in der NATO gegen Russland, immer wieder waren auch heute hier Ruski Hosor, Russen raus, Rufe zu hören. Also das ist ein klares Bekenntnis für Europa, für Kooperation mit Europa. Allerdings ist auch er nicht unbedingt bereit, von russischen Öllieferungen Abstand zu nehmen. Er ist gegen einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine. Und auch bei Minderheitenrechten hat er sich bedeckt gehalten. Aber er wird sicherlich einiges tun, um zum Beispiel die eingeschränkte Pressefreiheit wiederherzustellen.
Ja, so, das finde ich interessant. Vielleicht muss man das so zweigleisig beobachten. Du kannst es besser einschätzen. Also, wenn man in Budapest ist, dann ist Russland gar nicht so weit weg, aber Brüssel auf jeden Fall. Also so ein Shift herzustellen ist jetzt gar nicht so leicht. Und nur weil man sich jetzt expliziter gegen Russland positioniert, heißt das ja noch lange nicht, dass man sich gleich wieder Brüssel unterwirft. Oder?
Also es gibt in, also das ist eigentlich die Ironie der Geschichte, die Sätze, die die Leute auf der Wahlparty dort gerufen haben, irgendwie Russen raus, das hat Orban selbst gesagt, als er zum ersten Mal auf die politische Bühne gekommen ist beim Fall des Realsozialismus in Ungarn. Also es gibt auch eine ganz lange antirussische Tradition in Ungarn, die 48 begonnen hat, weil bei der bürgerlichen Revolution damals eben nicht die Habsburger diese niedergeschlagen haben. Die waren mit den Italienern beschäftigt. Stattdessen ist dann Russland eingesprungen und das Zarenreich hat dann eben dort die demokratischen Bemühungen zerschlagen. Ja, also auch was jetzt die Öllieferungen angeht, gleichzeitig hat Modja aber auch gesagt, dass er das Atomkraftwerk, was dort gemeinsam mit den Russen geplant ist, nicht weiter verfolgen wird. Aber das hat, glaube ich, eher Effizienzgründe tatsächlich. Ja. Ansonsten wird es wohl recht pragmatisch laufen, aber tendenziell doch schon eher EU-mäßig. Also er war ja auch, als er kommt ja aus der Fidesz-Riege, war lange tätig, ich habe da auch nachher einen Clip vorbereitet. Jedenfalls, da war er auch eine Zeit lang als also in der EU tätig für die ungarische Regierung. Das heißt, er hat da, glaube ich, engere Bezüge, war er jetzt auch im EU-Parlament bis zu der jetzigen Wahl. Ja, mal schauen.
Ja, es gibt auf jeden Fall jetzt viel umzubauen. Auf der einen Seite, in Ungarn hat man jetzt eine Zweidrittelmehrheit. Da kann, also kann man zumindest jetzt Pläne schmieden, die nicht von vornherein als, naja, alles Wurkenkuckucksheim. Also die Parlamentsmehrheiten sind jetzt da. Aber in Brüssel muss man jetzt auch ein bisschen drüber nachdenken. Die Heute-Journal-Korrespondentin wirft mal einen Blick darauf.
In letzter Zeit hat man immer wieder gehört, so geht es nicht weiter. Aber diese neue Entschlossenheit kam zusammen mit der Erkenntnis, dass man eigentlich kaum etwas tun kann. Auch das Stimmrechtsentzug für Ungarn, das ist fast unmöglich, das durchzusetzen. Und so war die Strategie der EU eigentlich vor allem zu hoffen, dass Peter Mojo heute Abend gewinnen würde. Eine neue Kooperation von Budapest mit Brüssel könnte auch bedeuten, dass EU-Gelder für Ungarn wieder frei werden. Aber dieses jetzt kurzfristige Aufatmen darf natürlich nicht heißen, dass man über diese Herausforderung jetzt hinausguckt, dass man das System EU besser aufstellen muss, weil es kann ja auch künftig neue Orban-ähnliche EU-Gegner und Blockierer geben und dafür muss man sich besser aufstellen.
So, das klingt natürlich total logisch, wie sie das sagt, nur die EU funktioniert, finde ich, genau andersrum. Also wenn da nicht wirklich eine weltweite Pandemie hereinbricht, kriegt man nie gemeinsame Verschuldung zustande. Selbst jetzt, wenn die NATO wirklich hirntot ist, kriegt man keine richtige Verteidigungspolitik gemeinsam hin. Also das jetzt ausgerechnet in so einem Moment des gemeinsamen Luftholens und Aufatmens, ja, so ein großer Umbau gelingen soll. Also ich weiß nicht, ich bin das eher skeptisch.
Also, ja, es wäre zu hoffen. Ich hatte von Stimmen aus der EU gehört, dass sie aber auch ein bisschen pessimistisch sind, dass jetzt der Druck von außen zwingend das hervorbringen muss. Also da habe ich zweierlei gehört.
Man würde ja nicht nur Ungarn jetzt ein Vetorecht wegnehmen, sondern jeder würde sich selber ein Vetorecht wegnehmen.
Ja, vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn Deutschland nicht alles blockieren kann.
Ja, und da müssten sich 28 Nationen darauf einigen, dass sie auf ihre je eigene Stimme verzichten. Das wäre die größte Entscheidung, die die EU jemals so treffen könnte.
Ja, das würde die auf jeden Fall massiv voranbringen. So, genau. Ja. Gerade sind es ja auch noch 27, wobei Montenegro
aber wer will die EU voranbringen?
Zwei Jahren abgenommen werden soll.
Ich sehe da gerade nur Nationalstaaten.
Ja, also ich glaube, Deutschland hat theoretisch ein Interesse, wobei da immer dann ist, ja, man möchte die EU im eigenen Sinne. Frankreich ist da auf jeden Fall auch noch hinterher, wobei die, glaube ich, gerade eher das als Absicherung vielleicht auch sehen, falls die Präsidentschaftswahlen dort nicht so gut laufen. Mhm. Aber ja, ansonsten die kleineren, mittleren Länder, also ich denke schon, dass es da.
Also ich bin skeptisch. Ich halte das für die größte Aufgabe, die EU machen müsste. Vertragsänderung ohnehin schwierig, letzten Jahre unmöglich. Und jetzt wollen die sich da zusammenraufen und so Ding, während alle irgendwie mit ihren Benzinpreisen zu tun haben und so. Mal sehen. Das heute Journal zeigt noch eine Omi. Ich finde, das sollte man jetzt insbesondere nicht vergessen. Es gab ja noch Orbán-Wähler. Wir haben gesehen, es sind nicht allzu viele, aber sie sind noch da.
Ich wünsche mir, dass die Rechte noch einmal gewinnt und dass wir den Weg weitergehen, den wir bisher eingeschlagen und beschritten haben.
Ja, hüte dich vor Leuten, die so angezogen ins Wahllokal gehen, um nochmal die Rechte zu wählen.
Ja, also Modja hat auch bei seiner Ansprache nach dem Wahlsieg gemeint, dass er jetzt natürlich, wie man das immer macht, auch für die, die ihn nicht gewählt haben, gute Politik machen will. Aber man muss auch sagen, also der Typ ist ja auch rechts, Modja. Also wir haben mit
ja,
der,
das hat ein bisschen gesehen, ne?
Ja, wir haben mit der DK, also Demokratischen Koalition, gesprochen. Das sind quasi die Sozialdemokraten in Ungarn. Sind jetzt komplett irrelevant. Meine Einschätzung wäre auch etwas selbstverschuldet. Jedenfalls war deren Einschätzung, und das haben wir mit Leuten gesprochen, die auch im EU-Parlament arbeiten, dass Modja näher an der CSU als an der CDU dran ist. Ja. Und ja, von daher, es klang ja schon auch vorhin an, dass irgendwie einige Dinge, die man mit dem Liberalismus verbindet, jetzt nicht so groß von Dingen geschrieben worden sind. Bei den ganz, ganz großen Pride-Demonstrationen, die letztes Jahr stattgefunden haben, angeführt vom Budapester Bürgermeister, der Grüner ist, hat Modja sich überhaupt nicht geäußert. Aber auch bei den Themen, die Weber eigentlich als Voraussetzung herausgegeben hat, um Mitglied in der EVP zu sein, hat sich Modja zurückgehalten. Also was jetzt die Ukraine anging, genau. Und bei ähnlichen Punkten auch. Also da muss man schauen. Ich glaube, man kann etwas optimistisch bestimmt sein, aber wie gesagt, es müsste jetzt das passieren, dass er sagt, wir würden jetzt die Verfassung wieder so umbauen. Und ich glaube, das war eigentlich heute Morgen so die größte Aufgabe von allen. Nochmal schauen, was er jetzt wirklich mit dieser Zweidrittelmehrheit machen kann. Ja. Theoretisch müsste er das alles hinbiegen können, weil ja Orbán das System ja auch selbst nur mit einer Zweidrittelmehrheit komplett umgebaut hat. Theoretisch gibt es dann noch so ein paar neutrale Positionen, irgendwie der Staatspräsident und so weiter, der vom Parlament ernannt wird. Da hat Modja auch gefordert, dass sie jetzt zurücktreten sollen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie da jetzt alles komplett blockieren können. Und in der Position müsste er jetzt sagen, okay, gut, aber damit nicht die Nächsten wieder so eine Macht haben können, versuchen wir es jetzt so umzubauen, dass da wieder mehr Parteien Einzug halten können, Koalitionen eigentlich vonnöten sind, etc., etc.
Genau. Also ich bin da auch mal gespannt, denn Regieren an sich ist schon schwer und von außen herangetragener und jetzt nutzt mal die Gelegenheit und baut bitte eure Institutionen um, ist also schwierig. Wir kennen das Beispiel von Gerhard Schröder, der dann hier gleich den ganzen Sozialstaat umgebaut hat und so. Und wir wissen aber auch, welche Nachwehen das hat bis heute. Und dann wird plötzlich aus der SPD eine Linke rausgegründet und dann landen sie bei 5%, ja, 30 Jahre später. Also es ist alles super heikel. Wir schauen mal. Ja.
Lustiger Fun Fact, also dieselben Reformen, die mit der Agenda 2010 durchgeführt worden sind, also die wurden in selber Härte ja auch in Ungarn durchgeführt, bis kurz vor der Finanzkrise. Dann kam die Finanzkrise und wurde noch schlechter und das war der massive Grund, dass Orbán 2010 überhaupt dann nochmal mit so einer Mehrheit an die Macht kommen konnte.
Ja.
Genau, Ironie der Geschichte.
Ja, das ist wirklich, daran sollte man mal ein bisschen rumdoktern, statt jetzt irgendwie an diesen Verfassungsänderungs- und so weiter versuchen. Gut, es gab einen interessanten Kommentar. Wir hören Anfang und Ende. Am Anfang klang er so.
Europa kann aufatmen. Mit dem neuen ungarischen Ministerpräsidenten Péter Modja erhält Europa wieder einen verlässlichen Partner.
So, dann bla bla bla.
Péter Modja hat aber auch gewonnen, weil er wie Orbán ein Konservativer ist. Und wie viele Ungarn sieht auch Modja einen EU-Beitritt der Ukraine sehr skeptisch. Aber er will wieder ein verlässlicher EU-Partner sein und verkörpert, was eine große Mehrheit der Ungarn schon immer sein wollte, eine stolze Nation als Mitglied in der Europäischen Union.
Ja, also, die Ungarn sind nicht sehr viele und die haben innenpolitische Herausforderungen. Und der Fokus von außen, also, dass wir uns irgendwas wünschen, was, also, ist so ein bisschen, also, wenn es danach ginge, ne, was sich europäische Nachbarstaaten jeweils vom anderen in Bezug auf Europa wünschten, dann sollten wir uns in Deutschland wünschen, dass wir das lieber nicht so laut hören.
Mhm.
Denn dann wäre die Stimmung die schlecht.
Machen. Ja. Also ein Großteil einiger europäischer Länder, wobei das jetzt von einigen ja so als Losung rausgegeben worden ist, irgendwie, Merz muss jetzt auch in der EU Führungsstärke zeigen.
Ja,
gleichzeitig kennt man noch die Geschichten aus der Euro-Krise und so weiter. Also in manchen Interessen, besonders so fiskalischer Art, müsste man auf jeden Fall Deutschland mal nachgeben, damit da wirkliche Sprünge innerhalb der EU kommen können. Ja, mal schauen. Also Mordja freut sich natürlich jetzt auch über die Gelder, die ihm vermutlich freigegeben werden. Und wenn man da deutlich klar machen kann, dass wenn man irgendwie die EU weiter vertieft, auch sowas mehr möglich ist, könnte das vielleicht schon als Argument wirken, die zu vertiefen. Aber
ja, also wenn hier niemand aufpasst, dann heißt es irgendwann die Pro-Europäer, das sind dann Meloni, der Neue in Ungarn und so. Und wir müssen dann mal gucken, wo wir so bleiben. Und am Ende gesellt sich dann erstmal Weber ein und dann Merz auch und so. Und das ist dann die neue EU. Also ich sehe hier große Rechtsdruckpotenziale. Es ist zwar so ein Veto- und Sperrding weg und direkte Einflussnahme über Putin und so weiter. Ist ja alles schlimm genug. Nur dieses große Erwarten, dass jetzt irgendwie hier proeuropäisch umgebaut wird und wir demnächst die Menschen innerhalb und außerhalb Europas besser behandeln, ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Da war heute Morgen die Euphorie doch ein bisschen sehr groß.
Ja, ja, mal schauen. Also linke Kräfte in Europa gerade etwas schwierig, ja auch zerstritten. Also die linke Fraktion im Europaparlament hat sich eben über die Ukraine-Frage auch in zwei geteilt. So.
Ja.
Die haben jetzt aus pragmatischen Gründen zusammen trotzdem eine Fraktion gebildet, aber das sind zwei unterschiedliche Parteien, wenn ich da noch im klaren Bilde bin.
Mhm. So, du hast uns vier Clips mitgebracht aus dem Radio.
Ganz genau, Deutschlandfunk. Vielleicht fangen wir mit dem an, wo wir Mordja mal vorstellen. Da habe ich zwei vom WDR.
Mhm.
Peter Mordja kommt selbst aus der Fidesz.
Der hier?
Ja, fangen wir mit dem mal an.
Sehr gut.
Peter Mordja kommt selbst aus der Fidesz-Partei. Er war mal Fidesz-Beamter und Diplomat für das ungarische Außenministerium in Brüssel. Vor gut zwei Jahren wurde er über Nacht berühmt durch dieses Video-Interview für die unabhängige ungarische Online-Plattform Partisan. Da erklärte Peter Mordja, dass er aus der Fidesz-Partei aussteigt. Ich war sehr lange Mitglied im Fidesz-Zirkel. Bis jetzt konnte ich aber nichts sagen, weil meine Frau noch Teil des Systems war und zur Wahl stand. Diejenigen, die mich kennen, die wussten schon immer, dass ich ein kritisches Element bin. Nach außen hin nie, so ist die Spielregel, aber intern war ich in sehr vielen Fragen kritisch. Die heutige Ex-Frau von Peter Mordja war Judith Varga, Orbáns ehemalige Justizministerin. Sie verlor alle ihre Ämter, als bei der Fidesz-Partei ein Pädophilie-Skandal hochkam. Ein Fidesz-Mann hatte sexuellen Missbrauch von Kindern gedeckt und wurde verurteilt. Und innerhalb der Fidesz-Regierung gab es den Befehl, diesen Mann zu begnadigen. Judith Varga musste die Begnadigung unterzeichnen. Für Peter Mordja war sie am Ende das Bauernopfer. Und er wurde so wütend, dass er über die Fidesz-Partei auspackte, über Korruption und Machtmissbrauch. Peter Mordja wurde zum Whistleblower, zum Helden und Hoffnungsträger für viele Menschen in Ungarn, die eine Veränderung im Land wollen, aber kein Vertrauen in die Opposition hatten.
Ja, sehr gut. Also das ist, wird uns hier als Contrarian vorgestellt, auf der einen Seite, innenpolitisch, und als der neue Brüssel-Freund außenpolitisch. Und das natürlich,
ja,
ich sehe da keine richtige Konkurrenz.
Ja, also die Dialektik ist natürlich auch interessant, dass er selbst bei der Fidesz die ganze Zeit war, dann natürlich irgendwie als glaubwürdigster Kritiker so da aussteigen konnte. Aber ja, ich war, also wie gesagt, rechter Typ, der auch einfach politischer Unternehmer ist. So, also der wusste dann, okay, da ist jetzt die Option und wir machen das jetzt so. Und genau, die restliche Opposition wird auch mit Absicht zur Seite gedrängt. Also er hat auch gleichzeitig zum Beispiel gegen die Sozialdemokraten geschossen, hat gemeint, dass die eigentlich zum selben Lager gehören wie Orban, weil die eben einen Dualismus aufrechterhalten, bei dem Orban immer gewinnen wird. Mhm. Ja, aber hat natürlich auch ein populistisches Element damit. So,
also ich hoffe einfach, ich habe wenig Einblick, dass es nicht einfach ein komplett abgekatertes Spiel ist. Dass man eben diese Rolle gelassen und geschaffen hat und so weiter und so fort. Ja. Also es ist von außen betrachtet, wirkt es schon so nach Drehbuch irgendwie. Naja. Zweiter ist auch, wie wird er ausgesprochen? Moja.
Also ich bin auch nicht hundertprozentig drin, aber ich glaube so, das A wie so ein A zwischen A und U.
Ja. Moja Wahlkampfvideo hast du geschickt. Das? Mhm.
Der YouTube-Clip zeigt das staatliche Krankenhaus in Vác, eine 30.000 Einwohnerstadt 50 Kilometer nördlich von Budapest. Ein smart und sportlich aussehender junger Mann mit modischer Undercut-Frisur und Sonnenbrille läuft in das Krankenhaus hinein. Peter Modja, 45 Jahre alt, zeigt sich als dynamischer Politiker, der sich die Probleme des Landes anschaut. Er hat ein Thermometer mit dabei und schnell stellt er fest, dass die Bedingungen im Krankenhaus ziemlich schlecht sind. Der erste Raum hier ist der Warteraum. Hier ist es 32 Grad heiß. Hier sind die Mütter, die gerade entbunden haben mit ihren Babys. Es gibt keine Seife, keine Handtücher, kein Toilettenpapier, nichts. Es gibt hier auch nicht mal eine Halterung für das Toilettenpapier. Also wenn du von zu Hause dein eigenes Toilettenpapier mitbringst, dann musst du es auf deinem Schoß festhalten.
Ja, das ist das Niveau, auf dem man in Ungarn lebt. Das war jetzt nicht ein verzerrendes Wahlkampfvideo oder so, sondern das ist eben der Inszenation also allerseits ausgesucht.
Ja, also und so hat er es gewonnen. Also er ist auf Tour durchs Land gegangen, hat all solche Fälle thematisiert, ganz viel der Korruption auch, wobei man dann dort sagen muss, dass da auch wirklich die Medien, die dort noch kritisch berichtet haben, echt wichtige Arbeit gemacht haben, besonders so investigative Portale, das halt alles aufzudecken, nachzuzeichnen, von dem dann natürlich der Wahlkampf vom Modja auch profitieren konnte.
Ja.
Und letztens hat er es dann so rumgerissen. Jetzt wäre zu hoffen, dass sich an diesen Zuständen natürlich was ändert. Aber da können wir vielleicht den Korruptionsclip zu Orban spielen. Mhm. Merkt man vielleicht so, dass das zumindest nicht mehr hoffentlich so viel vorkommen wird. Ich habe auch von einzelnen Stimmen gehört, die sich nicht so viel Hoffnung machen, dass die Korruption so krass eingedämmt wird. Motta hat gemeint, dass er jetzt die europäische Staatsanwaltschaft zulassen wird. Das heißt, die können dann auch einfach im Land intern gegen Veruntreuung vorgehen. Aber ja, da muss man mal schauen.
No.
Enorme Mengen von Staatsgeldern wurden kanalisiert hin zu regierungsnahen Oligarchen und sogar zu Freunden und Familienmitgliedern von Orban. Zu den reichsten Menschen Ungarns gehören Orbans Schwiegersohn István Tiborcs und Orbans Schulfreund aus seinem Heimatdorf Lőrinc Mészáros. Mészáros wurde auf wundersame Weise vom kleinen lokalen Gas- und Heizungsinstallateur zum dreifachen Milliardär. Wobei wir nicht wissen, ob er nicht doch nur ein Strohmann für Orbans eigenen Reichtum ist. Auf den Namen von Orbans Vater läuft das riesige ehemalige habsburgerische Luxusanwesen in Hartwanpuszta. Wir gehen davon aus, dass das engere Umfeld von Orban mindestens 4 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr an Staatsgeldern bekommt. Sie zwacken Geld ab, sie bauen für den Staat überteuerte Gebäude, überteuerte Autobahnen. Überteuerung ist eine typische Praxis. Vor allem die Folgen dieser Politik haben der Beliebtheit von Viktor Orban geschadet. Die ungarische Wirtschaft stagniert, das Bildungs- und Gesundheitssystem sind am Boden. Die Ungarn gehören zu den Menschen mit der geringsten Kaufkraft in der EU. Und deshalb muss Orban damit rechnen, am 12. April abgewählt zu werden.
Ja, also wenn ich 3 Milliarden in Sicherheit gebracht hätte, dann würde ich mich auch abwählen lassen, ehrlich gesagt.
Tja.
Dann würde ich auch eher 21 Uhr statt 23 Uhr erklären, alles klar, herzlichen Glückwunsch, hier hast du Ungarn. Ihr findet mich also in der Südsee.
Auch einige, also es gibt ja... Ungarn war ja dann Hort für ganz viele Rechte, die jetzt abhauen mussten. Zum Beispiel ganz viele aus Polen, die nach dem Regierungswechsel jetzt mal weg mussten, weil sie gerichtlich gesucht werden. Der ehemalige Justizminister der Polnische ist gerade noch in Ungarn. Es wird jetzt vermutet, dass ganz viele von denen einfach nach Amerika weiterreisen werden.
So. Ja, zum Beispiel.
Ja, aber muss man mal schauen, inwieweit man da noch an veruntreute Gelder weiterkommen kann. Bestimmt ähnlich wie in Polen wird es da auch zu einer Kampagne kommen, wo die hoffentlich dann unabhängigeren Staatsanwaltschaften eben ermitteln werden und versuchen, daran zurückzukommen. So.
Ja.
Das einigen ehemaligen Fidesz-Leuten sicherlich an den Kragen gehen. So.
Na, mal sehen. Ich glaube, dieser Drops ist soweit gelutscht. Letzter Clip von dir, Orbáns politischer Wechsel.
Viktor Orbán wurde in den späten 1980er Jahren zu einer politischen Person. Er war ein junger Liberaler. Er hat den liberalen Studentenbund Fidesz mitgegründet. Sie waren gegen das damalige kommunistische Regime in Ungarn. Und dann hat Orbán mehrfach einen politischen Wandel vollzogen und sich immer wieder neuen Situationen angepasst. Fidesz wurde zunächst zu einer Partei, die sich im liberalen Lager nicht durchsetzen konnte. Also machte Orbán Fidesz zu einer rechten Partei, weil es da eine Lücke gab. Dann wurde er 1998 das erste Mal ungarischer Premierminister und 2002 wieder abgewählt. Dann radikalisierte er sich und wurde populistisch. 2010 kam er zurück an die Macht mit dem Ziel, die Macht nicht mehr abzugeben. 2017 bis 2018 im Zuge der Flüchtlingskrise radikalisierte sich Orbán weiter. Er bediente das in Ungarn weit verbreitete Bild, man sei die Bastion der Christenheit, die Europa vor Eindringlingen schützen müsse. Und er machte aus Ungarn ein nahezu voll ausgeprägtes autoritäres Regime und das haben wir bis heute.
Ja, also mal sehen, wie es da weitergeht. Ich wollte das hier vor allem, du hast ja angeboten, dass wir kurz drüber reden. Und jetzt dachte ich so, eine kleine Intervention zum Thema, erstmal abwarten. Da ist ein autoritäres System, da ist ein neuer Konservativer, der ist einfach ein bisschen jünger und da sind sehr viele alte Oligarchen. Und die haben jetzt eine Rente. Mal sehen.
Ja.
Oder bist du optimistischer?
Vielleicht eine interessante Dynamik auch noch. In einem der vorherigen Clips ist es angeklungen, dass ja irgendwie die deutsche Medienlandschaft oder zumindest die ZDF-Journalisten da gedacht hatten, dass Orbán vielleicht noch ganz gute Chancen hat, weil er das Staatsfernsehen unter Kontrolle hat. Tatsächlich hat Modja aber sehr viel besser auf Facebook, wo sich offensichtlich alle in Ungarn rumtreiben, performen. Und da gab es ein gewisses Geschmäckle, worauf uns Think Tank Menschen in Budapest hingewiesen haben. Und zwar bei der Europawahl, wo eben ja auch Modja ins EU-Parlament gewählt worden ist, war auf Listenplatz 2 eine ehemalige Meta-Mitarbeiterin, die...
Ja, ja, ich sag dir, jetzt, das ist alles nicht ganz in Ordnung da.
Tja, also...
eine demokratische Machtübernahme 2026, ich weiß nicht, vor allem so smooth. Das ist doch verdächtig. Ich will nur die Skepsis streuen. Mir waren die Podcasts heute alle ein bisschen zu irgendwas mit Brüssel und so. Weiß nicht.
Tja, ja, mal schauen. Auf jeden Fall Oliver Jorge, der jetzt bei dem ganzen Tipps, die ich mitgebracht habe, hat auf jeden Fall ziemlich gut recherchiert, Europa heute allgemein ganz gut zu empfehlen, um da immer mal wieder Updates zu bekommen. Aber ja, da muss man jetzt mal abwarten, wie es die nächsten paar Tage weitergeht.
Ja, dann weise uns mal darauf hin, wenn es da Updates gibt von Leuten, die da recherchieren. Denn meine Vermutung ist, wir haben heute das letzte Mal von Ungarn gehört. Ich glaube nicht, also heute Abend tagsüber heute schon halt nochmal, aber dann...
Und es ist ja komplett ironisch, so, weil jetzt davor, also die Aufmerksamkeit war natürlich auch so groß, weil es so ein großer rechter Akteur war, der natürlich auch versucht hat auszustrahlen. Das war ja mit Orbáns Strategie sozusagen, womit sich dann Ungarn als wichtiger darstellen konnte, als es eigentlich mit seinen 10 Millionen Einwohnern so ist in der Welt. Aber ja, wenn es dann vorbei ist, ist es so eine traurige Geschichte, wo man eigentlich was dran ändern sollte. Also ja, wenn ich nochmal was höre oder so, gebe ich gerne Bescheid.
Sehr gut. Dann vertagen wir uns hier diese Woche, Freitag, glaube ich, gibt es noch einen weiteren großen Fernsehpodcast zu den ganzen Iran und so weiter, was ja dann uns alle viel mehr betrifft, weil der Dieselpreis, nein, war ein Scherz, ich habe ja gar keinen Diesel.
Ja. In Ungarn hat man übrigens gedeckelt.
Bitte?
Schon seit einigen Jahren. Der Benzinpreis.
In Ungarn?
Ja.
Also der hat einfach einen Standardpreis oder was?
Der ist auf jeden Fall, also der wird schrittweise angepasst, aber besonders auch Ungarn selbst, also das machen die damit natürlich nicht, die ganzen Österreicher rüber zum Tanken kommen, kriegen einfach einen günstigen Preis, den die Berichte, die ich gehört habe, dann auch immer ausgewiesen wird und wohl niedriger sein soll als in den anderen Ländern.
Wissen die Ungarn, dass sie den Russen gerade rausgeschmissen haben, von dem sie das ganze Öl kriegen? Der ihnen das billige Benzin verkauft. Das ist eine Verwerfung am Start. Gut, okay, sehr gut, Niklas. Wo geht's für dich jetzt weiterhin? Du bist jetzt gerade wo eigentlich?
Ich bin gerade im Urlaub in Rom angekommen. Ich sehe vor dem Fenster das Meer in Ostia.
Rom.
Werde aber nächstes Semester erstmal zurück nach Berlin. Im Winter bin ich dann wieder in Warschau. Ich war jetzt auch letztes Semester in Wrocław. Die Leute kennen es bestimmt unter dem deutschen Namen Breslau. Aber ja. Polen ist ja eher so mein Schwerpunkt. Da werde ich auch noch zu studieren und
sehr gut.
Mich bei gegebenen Anlass auch mal wieder melden.
Ja, Berlin ist natürlich langweilig. Dann holen wir uns das nächste Update aus Breslau, nee, Warschau.
Gerne.
Sehr gut. Bis dann. Bis zum Ende der Woche. Bis zum nächsten Mal mit dir, Niklas. Macht's gut.